Raupen sind halt irgendwie, kann man sich vorstellen, wie so ein wandelnder Proteinsack. Und das ist perfekt, wenn man
Raupen würden diese Beschreibung lieben.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, liebe Reingezwitschert-Fans, zu einer neuen Episode unseres Vogelpodcasts. Wir, das sind heute wie immer Martin Vogelexperte Römler.
Hallo.
Und Fabian Karwinkel. Und wir sind heute, so viel sei schon verraten, zu dritt. Wir haben uns noch eine Expertin ins Studio geholt. Und zwar Dr. Laura Breitkreuz. Du bist zum zweiten Mal hier.
Ja, hallo.
Warum und was Laura genauso macht, das erklären wir euch gleich. Aber ich würde sagen, bleiben wir hier in unserer üblichen Reihenfolge.
Genau, nämlich Folge 79, Vogelfakt. Ich habe keinen mitgebracht, du aber ganz bestimmt.
Könnt ihr euch das vielleicht denken? 79, ich gebe mal so viel noch rein, 1979.
Eieiei.
Aktenzeichen 79/409/EWG. Beschlossen am 2. April 1979.
Ach so, die Vogelrichtlinie.
Ist die EU-Vogelschutzrichtlinie. Unser wichtigstes Schutzinstrument, kann man sagen, für Europa, für die Wildvögel. Und wir thematisieren das unter anderem in der Folge 29, Vogelverfolgung 3 gegen die Wilderei. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören mit Dr. Vera Brust. Und apropos weibliche Doktorinnen, nochmal hallo Laura an dieser Stelle.
Hi.
Genau, du warst ja schon zu Gast in der Folge 33 und das ist anscheinend schon 2 Jahre her. Wahnsinn.
Ich glaube 2 Jahre, ja.
Wir sind alt geworden, Martin.
Wir haben ja damals, du bist ja Insektenexpertin beim NABU und wir haben ja damals über das Thema Vögel und Insekten gesprochen, was die Wichtigkeit, die Bedeutung der Insekten für die Vögel, aber auch für uns ist. Und heute geht es um ein ähnliches Thema. Es geht um eine spezielle Insektengruppe, nämlich vor allem die Schmetterlinge und deren Raupen. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal vorstellen, wer du bist, was du beim NABU machst, was dich motiviert und was dich so bewegt.
Ja, ich bin beim NABU Referentin für Artenschutz. Das heißt, ich setze mich auf verschiedenste Art und Weisen dafür ein, dass wir unsere Arten besser schützen können und komme ursprünglich aus der Wissenschaft, aus der Entomologie, also aus der Insektenkunde. Bin großer Fan von Florfliegen und Grabwespen.
Die haben zu wenig Fans, das ist gut.
Das ist nicht das Thema heute, aber ja, also im Rahmen meiner Artenschutzarbeit beim NABU versuche ich natürlich vor allem den Insektenschutz voranzutreiben, aber auch wenn ich die Insekten am meisten liebe, die anderen Arten versuche ich auch noch mit.
Findest du auch okay?
Finde ich schon auch okay, wenn sie halt nicht 6 Beine haben, geht auch.
Ja, und Vögel und Schmetterlinge, beziehungsweise vor allem Raupen, das werden wir heute noch thematisieren, das gehört auf jeden Fall ganz eng zusammen.
Genau. Und bevor wir jetzt aber wie üblich zu unserer Zuhörendenfrage kommen, es gab ein Jubiläum. Oh ja. Fabian hat jubiliert vor geraumer Zeit und dafür gibt es natürlich
geworden.
Ein Geschenk. Und wir machen das natürlich jetzt, weil es auch Vogelbezug hat. Und da ist Laura nicht vorbereitet, aber auch einen Bezug zum Gast. Fangen wir mal mit diesem Geschenk an.
Süß, Martin. Okay, ich sag mal kurz, ich bin 30 geworden. Nicht, dass ihr denkt, ich habe hier irgendwie 50. Hochzeitstag oder so. Okay, ach, das ist ja lieb. Das soll ich jetzt hier aufmachen?
Ja, du machst jetzt hier
vor all den Fans hier im Studio.
Fabian wickelt jetzt ein kleines Geschenk aus.
Ich mache das hier mal direkt vom Mikro. Bisschen.
Alles recyceltes Material natürlich und du darfst es gerne wieder benutzen.
Bin jetzt durch die Serviettenschicht durch. Hier erwartet mich eine knisternde Pappschicht.
Man kann sich vielleicht schon an der Form denken, was es ist.
Es könnte eine Tasse sein.
Ja.
Es ist eine Tasse. Oh, wie süß. Okay, es ist eine Tasse in so einem ganz schönen Töpfer meliert blau. Und da steht drauf, I love Boobies. Das muss man an dieser Stelle kurz erklären. Das ist eine Künstlerin, glaube ich, ne?
Aus Großbritannien. Sonst hätte ich es dir, glaube ich, nicht geschenkt.
Die machen so Vogel-Nerd-Merch. Und es gibt die Boobies, das sind Tölpel. Und ich mag auch sehr gerne Tölpel. Helgoland zum Beispiel, die Basstölpel. Und ja, da gibt's I Love Boobies, die haben auch I Love Tits, das sind Meisen. Also da gibt's ganz viel Vogelnerd-Merch, das vielleicht hier
brauch ich auch.
Als Hintergrund, nicht, dass wir hier die Vogelsexisten nachher noch sind.
Und ich habe noch eine zweite kleine Sache für dich, die übergebe ich dir mal hier. Das ist eine Schlaufe, du kannst, also es ist nicht geknotet, einfach das kurze Ende, wenn du es findest, aufziehen. Das ist ein kleines Schächtelchen.
Ist das ein Antrag, Martin?
Ist kein Antrag, ist kein Regen. Den hätte ich selber behalten.
Vogelberegung machen wir nächstes Jahr als Thema.
Genau.
Okay, auf Martin hat mir so richtig Mühe gegeben hier. Okay, ich packe das Geschenkpapier aus.
Genau.
Schleife.
Laura hat gerade schon und Ach gesagt.
Laura, ich habe schon eine kleine Ahnung, was es sein könnte. Ich öffne eine kleine Pappschachtel, die ausgeht wie eine kleine Ringschatulle. Oh nein. Okay, ich kann es schwer beschreiben. Es ist eine kleine Blaumeise.
Ja.
Sie ist von Laura selbst gemacht. So viel weiß ich. Und habe ich hier zwischen den Zeilen gelesen.
Genau.
Das ist so eine Art Hand, Finger,
das ist ein Handschmeichler. Ich wusste nicht, dass du die mitbringst.
Ja, ich weiß, das solltest du auch nicht.
Ja, genau, das sind Handschmeichler aus Fimo. Die mache ich selber und mache sie nach ganz vielen verschiedenen Arten. Die sind so ein bisschen zur Beruhigung, um sie in der Hosentasche zu haben.
Oh, wie süß. Und das Tolle ist, Laura legt wirklich sehr viel Wert auf Details und Art- oder Spezies-Treue. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber auf jeden Fall... Die wichtigen Merkmale sind drin und du hast ganz viele Vögel im Sortiment und das passt halt sehr gut in die heutige Folge und deswegen musst du das einfach mit rein.
Oh, wie süß. Vielen Dank euch beiden an der Stelle. Richtig schön.
Ja, sehr, sehr gerne.
So, und ihr liebe Reingezwitschert-Fans, überlegt mal, was ihr mir jetzt zum 30. schenkt. Ich wünsche mir, ihr empfehlt den Podcast einer Freundin oder einem Freund weiter, der vielleicht Spaß dran hat. Das wünsche ich mir.
Wir sehen ja, dass euch dieser Podcast gefällt, denn ihr schreibt uns ganz oft. Und so hat es auch Anja getan, und zwar per Mail zum Thema Buchsbaumzünsler. Martin, und das passt natürlich auch sehr gut heute in unsere Folge. Die Frage ist schon von August letzten Jahres gewesen. Also Anja, sorry, dass es so lange gedauert hat, aber wir holen alles nach und heute bist du dran. Und ja.
Hallo, liebes Reingezwitscher-Team. Vielen Dank für euren tollen Podcast, den ich seit der ersten Folge mit Begeisterung höre. Dankeschön und gerne. Seit 2 Jahren habe ich einen Garten, in dem ein paar Buchsbäume stehen. Da diese vom Buchsbaumzünsler befallen sind und ich die Bäume retten wollte, bin ich den Raupen mit dem biologischen Mittel Xentari zu Leibe gerückt, welches auch gut wirkt. Nun habe ich beobachtet, dass Meisen und Spatzen die Zünslerraupen fressen. Meine Frage ist nun, ist das Mittel Xentari schädlich für Vögel? Im Netz habe ich dazu widersprüchliche Informationen gefunden.
Also, ich finde das eine sehr gute Frage. Ja. Und da wir ja schon die Insektenexpertin hier sitzen haben, würden wir dich gerne erstmal fragen, Laura, kannst du kurz einordnen, was der Buchsbaumzünsler ist und was es mit dieser Art auf sich hat?
Ja, also der Buchsbaumzünsler ist eine Schmetterlingsart, ein Nachtfalter, und das ist nicht eine heimische Art. Die ist irgendwann vor, ich weiß gar nicht mehr genau, wie langer Zeit hier auch eingeführt worden, unabsichtlich. Und seitdem breitet er sich hier auch sehr stark aus. Er kommt aus der zentralasiatischen Region, wenn ich mich nicht täusche. Und der vermehrt sich halt sehr, sehr stark in Buchsbäumen. Die Raupen fressen Buchsbaumblätter, vor allem die Jungen, sehr gerne. Und hat ursprünglich halt keine natürlichen Feinde bei uns. Und dadurch verbreitet er sich sehr, sehr schnell und ist für viele GärtnerInnen ein Dorn im Auge. Ich habe die auch bei mir.
Ja?
ich habe auch...
Eine kleine Zucht für die Vögel.
Oh, ja, ich habe dieses Jahr die noch nicht abgesammelt, aber es ist nicht eine einfache Sache, weil natürlich viele Leute mögen ihren Buchsbaum. Aber im Grunde genommen, mein Tipp wäre immer, andere Hecke her. Es gibt wirklich so viel bessere Pflanzen als Buchsbäume, die ökologisch so viel wertvoller sind. Mhm. Und ja, auch das Mittel, was die Dame angesprochen hatte, das ist ein Bakterium, was im Darm von den Raupen ja irgendwelche Stoffe ausschüttet und sozusagen, ja, die sterben halt davon, ne? Und das wird sehr, sehr viel als biologische Schädlingskontrolle eingesetzt. Und da gibt es verschiedene Stämme, die auf verschiedene Insekten wirken. Und das steht immer auf der Packung drauf, dass das alles ganz spezifisch ist. Aber ganz so spezifisch ist es halt nicht. Und wenn man das auf die Buchsbaumhecke raufspritzt, dann wird das auch andere Raupen schädigen. Mhm. Und das ist deswegen, ich kann es verstehen, dass man da seine Hecke retten will, aber also ich würde mir niemals da dieses Zeug auf die Hecke rauf sprühen und stattdessen vielleicht über eine andere Hecke pflanzen, auch wenn sich das jetzt gerade ganz böse anhört, ne?
Na, wie ist denn das überhaupt mit dem Fakt auch, den Anja erwähnt hat, dass sie beobachtet, dass Spatzen und Meisen die Zünslerraupen fressen? Ist das etwas, was man vermehrt beobachtet? Also werden sie jetzt sozusagen immer mehr zu natürlichen Feinden?
Ja, also bei Meisen, glaube ich, vor allem, ne? Also die sind bei verschiedensten, also auch bei der Rosskastanie Miniermutter haben sie sich ja so langsam angepasst und herausgefunden, dass da eine gute Nahrungsressource ist. Das ist auch beim Buchsbaumzünsler so, das sehe ich auch in meiner Hecke. Mhm. Also da sehe ich auch die Meisen öfters reingehen. Ja, also die fressen die schon.
Ich habe das auch schon oft beobachtet bei Spatzen, dass die eine nach der anderen rausholen. Und ich habe auch mal gehört, wenn man den Buchsbaum, den hat man ja oft auch sehr dicht. Manche schneiden ja sogar eine Kugel draus, oder eine Nachbarin von mir hat so einen Hund daraus geschnitten. Und da ist das sehr dicht. Und da kommen die Vögel halt auch schwer hin. Dadurch können sich die Raupen super schnell verbreiten. Es gibt ja, ich meine, gibt es nicht an der Mosel auch sogar natürlich irgendeine Buchsbaumart? Ich glaube schon.
Ja.
Und da, die sind halt, natürlich wachsen die nicht so dicht, sondern die sind einfach viel luftiger. Und da fallen die Raupen viel mehr auf und werden viel mehr gefressen. Also ich glaube, dass die natürliche Wuchsform weniger Probleme mit dieser Art hat, als dass diese dichtgeschnittenen haben.
Und Anja hat ja auch die Frage, ob das Auswirkungen auf die Vögel hat. Nach aktuellem Wissensstand ist es wohl nicht so. Aber ich weiß nicht, inwiefern das schon untersucht wurde oder inwiefern man das untersuchen kann. Es hängt vielleicht aber auch von der Menge an Buchsbaumzünslern ab oder anderen Applikationen, über die diese Stoffe in die Vögel gelangen können, ob das eine Wirkung hat auf die Verdauung oder auf den Vogel selbst oder nicht. Also wir haben es gehört, Laura würde davon abraten, also am besten mit Maß einsetzen oder vielleicht auch gar nicht.
Ja, absammeln mache ich immer, aber das dauert dann halt auch wirklich lange und mehrfach im Jahr.
Aber es ist auch eine Möglichkeit, das ist doch gut zu wissen.
Genau.
Die Vogelnews.
Kommen wir zu den Nachrichten. Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle ein Happy Birthday auch an David. So ein ähnlich bedeutender Geburtstag.
Der ist David.
Wie meiner gewesen. Nämlich Sir David Attenborough ist 100 Jahre alt geworden Anfang Mai. Wirklich. Und mit 99 hat er noch den letzten Emmy gewonnen. Ganz berühmter Tierfilmer. Ich will das jetzt hier nicht ausschweifen lassen, aber wir wollten auch eine kleine Hommage, ein kleines herzlichen Glückwunsch hier zumindest aussprechen. Und damit übergebe ich an die News an Martin mit abgezählt durchschnittlich 28,4 Vögel pro Garten.
Genau,
was ist damit gemeint?
Ist eine News in eigener Sache. Wir hatten die Stunde der Gartenvögel im Mai dieses Jahres und wir haben jetzt quasi die Endergebnisse vorliegen. Es haben wieder viele mitgemacht. Über 56.000 von euch da draußen haben gezählt und die Zahlen gemeldet. Es waren fast 1,1 Millionen Vögel, die ihr gesehen, gehört oder wie auch immer wahrgenommen habt. Und ja, eine wichtige Zahl, die sich daraus ergeben hat, ist nämlich die Vogelanzahl im Durchschnitt pro Garten, also pro Beobachtungsstand. Und da sind wir bei 28,4. Klingt erstmal viel, sind auch mehr, als ich gezählt habe. Aber wenn wir mal über die Jahre schauen, wie viele Vögel pro Garten wir im Durchschnitt hatten, dann lagen wir 2018 zum Beispiel noch bei 33,8 Vögeln. Also
prozentual schon bedeutend weniger.
Richtig, also wir erkennen eine kontinuierliche Abnahme der Gesamtzahl an Vögeln pro Beobachtungsstandpunkt. Und das ist schon etwas, was uns aufhören lassen sollte.
Ich finde auch, kurz als Erklärung an der Stelle, weil 28 oder fast 30 Vögel klingt viel. Da sind aber natürlich sowas drin wie Gärten, auch gerade so naturnahe Bauerngärten, die dann mal eben so 300 Spatzen in die Waagschale werfen. Oder auch am Ortsrand mit Blick auf irgendein Feld, wo dann 500 Gänse sitzen oder so. Also das pusht natürlich die Zahlen ganz schön nach oben.
Und Stichwort Spatzen, also Haus- und Feldsperling, das sind tatsächlich auch zwei Vogelarten, die in den letzten Jahren immer weiter abnehmen in den Beobachtungen, in den Meldungen der Vogelzählaktion vom NABU. Und das ist etwas, wo wir darauf achten müssen und gucken müssen, was sind da die Ursachen. Und teilweise wissen wir es, teilweise aber auch nicht. Beim Feldsperling ist immer noch nicht ganz klar, warum die Bestände auch außerhalb der Siedlungen, die ja die Vogelzählaktion nicht abdeckt, immer weiter abnehmen. Ansonsten haben wir noch auf die Finken geschaut. Da wollten wir sehen, ob Vogelkrankheiten vermehrt auftauchen. Finken waren in den vergangenen Jahren oft Opfer von Trichomonas, also einem einzelligen Parasiten, der vor allem Grünfinken belastet hat. Und da wollten wir schauen, ob es ähnliche Entwicklungen gibt, wie auch in Großbritannien, wo der Buchfink immer mehr zurückgeht. Das scheint zumindest vorerst nicht der Fall zu sein. Also sowohl Buchfink als auch Grünfink haben in diesem Jahr bei der Stunde der Gartenvögel ganz gut abgeschnitten. Und Fabian, dich wollte ich noch fragen, du bist ja auch immer noch Teil des Administrationsteams, was die Meldungen prüft, die so reinkommen. Gab es irgendwelche coolen Kuriositäten oder Überraschungen dieses Jahr?
Wir hatten viele Schwarzstörche, das war cool, auch mit Fotos dann. Also bei gewissen Arten klappt das dann eben bei uns auf oder ab einer gewissen Anzahl. Wenn jemand jetzt irgendwie 40 Blaumeisen meldet, werden wir auch stutzig, weil die müssen ja gleichzeitig gesehen worden sein. Dann gucken wir uns das an. Und bei manchen Arten, sowas wie, was ganz selten ist, ist das natürlich, sobald man einmeldet, ploppt die Nachricht bei uns auf. Und das ist auch beim Schwarzstorch so. Aber tatsächlich, es gab dann auch Fotos aus Gärten von Teichen, wo dann halt so ein Schwarzstorch auf dem Dach sitzt. Das war schon sehr cool. Ich erinnere mich, ich hatte noch auch einen Zebrafinken, der dann da im Baum saß. Also eigentlich eine australische Art, Zuchtvogel abgehauen gewesen. Ja, wir hatten ein paar schöne Beobachtungen dabei und ein paar entflogene Haustiere waren auf jeden Fall auch wieder am Start. Nymphensittiche, Wellensittich, sowas kommt eigentlich jedes Jahr mal.
Schön. Also wenn euch das interessiert, dann geht mal auf nabu.de. Dort findet ihr alle Ergebnisse, alle Arten, die gemeldet wurden. Und wenn ihr jetzt richtig Lust habt, auch mal Vögel zu zählen und zu melden, dann könnt ihr das im nächsten Jahr wieder machen, im Mai oder im Januar schon zur Stunde der Wintervögel. Also haltet euch bereit.
Thema der Woche.
Ja, Laura, als Einstieg in das Hauptthema, vielleicht die etwas generische Frage, warum sprechen wir heute über Schmetterlingsraupen in einem Vogelkontext, also in einem Vogelpodcast?
Ja, Schmetterlinge und vor allem deren Raupen sind halt unglaublich wichtig für Vögel. Sie sind eine der größten Nahrungsquellen für ganz viele, vor allem Singvögel, vor allem jetzt in der Zeit, wo so viele Jungvögel ja auch versorgt werden müssen. Raupen sind halt irgendwie, kann man sich vorstellen, wie so ein wandelnder Proteinsack. Und das ist perfekt, wenn man...
Raupen würden diese Beschreibung lieben.
Wenn man, ja, also gerade für die Jungvögel halt einfach eine unglaublich gute Nahrungsquelle. Und den Schmetterling geht es vielleicht auch nicht ganz so gut. Jetzt, wie du auch ja gerade schon meintest, bei den Gartenvögeln sieht man einen Rückgang, bei den Schmetterlingen auch. Und gerade da ist halt ein Zusammenhang auch wichtig und auch wichtig, den mal zu besprechen.
Und wie ist das mit der Einordnung zu anderen Insektengruppen? Die Schmetterlinge sind, glaube ich, nach den Käfern eine der häufigsten Insektenarten weltweit, oder?
Weltweit weiß ich jetzt gerade gar nicht ganz. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere, die häufiger sind. Mhm. So Hymenopteren, also Wespen und so, glaube ich, gibt es auch noch unglaublich viele. Aber es gibt so ein paar, die halt ganz oben sind. Da sind die Käfer, Schmetterlinge, Wespen und Bienen, Fliegen. Das sind so die großen Gruppen. Mhm. Ja, also in Deutschland gibt es ungefähr, ich glaube, so knapp 3700 verschiedene Schmetterlingsarten. Davon sind so, ich glaube, 180, 170 irgendwie diese Tagfalter, die man irgendwie kennt. Und der Rest sind alles Nachtfalter, also von so großen Motten bis hin zu den ganz kleinen Dingern, die man gar nicht sieht. Also es gibt eine ganz, ganz große Vielfalt.
Ja.
Was cool ist, weil wenn man an Schmetterlinge denkt, denken halt alle an so ein Tagfaunauge vielleicht, an so ein Weißling. Ja. Aber das ist wirklich nur ein Bruchteil, ne? Wie du schon sagst, 200 von ungefähr 3.500.
Mhm. Ja. Ja, und das Spannende an Schmetterlingen ist ja auch, sie kommen ähnlich wie die Vögel in fast allen Lebensräumen vor, also in fast allen terrestrischen Lebensräumen. Ja, und apropos Lebensräume, wir machen mit unserem Sponsor der heutigen Episode weiter. Jetzt kommt Werbung.
Wenn wir im Podcast über Vögel sprechen, dann automatisch auch über die Lebensräume und Flüsse wieder natürlicher gestalten und Landschaften erhalten. Ihr habt das vielleicht bei der Havelfolge gehört. Und das kann keine Einzelperson alleine machen. Aber man kann etwas tun und man kann auch in seinem Alltag etwas tun. Zum Beispiel ganz einfach über sein Girokonto.
Genau, die Umweltbank bietet nämlich ein grünes Girokonto, das Umweltgiro. Und das ist erstmals ein ganz normales Girokonto, aber mit einem wichtigen Unterschied. Nämlich bei der Umweltbank wirkt euer Geld nachhaltig. Die Bank finanziert nämlich Projekte im Bereich erneuerbarer Energien, also sprich Wind- oder Solaranlagen, sowie in ökologische und soziale Bauprojekte.
Heißt konkret, euer Geld arbeitet nicht nur für euch, sondern unterstützt gleichzeitig auch nachhaltige Entwicklung. Und was für uns hier im Podcast natürlich besonders spannend ist, wenn ihr ein Konto eröffnet, bekommt ihr 100 Euro Startguthaben. Und zusätzlich unterstützt die Umweltbank mit 50 Euro den NABU bei der Renaturierung von Flüssen. Also genau die Lebensräume, über die wir hier immer wieder sprechen und die für viele Vogelarten lebenswichtig sind.
Auch sonst ist das Ganze ziemlich unkompliziert. Im ersten Jahr ist das Konto kostenlos. Danach fallen Kontoführungsgebühren von 4,90 Euro im Monat an. Bargeld könnt ihr überall kostenlos abheben, entweder im Einzelhandel oder mit der Kreditkarte am Automaten. Und auch der Kontowechsel läuft komplett digital und dauert nur 10 Minuten.
Wenn ihr also sowieso darüber nachdenkt, euer Konto zu wechseln, könnt ihr das jetzt gut mit einem positiven Effekt verbinden. Für euch selbst und gleichzeitig für den Naturschutz. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf umweltbank.de/nabu.
Ende der Werbung.
Ja, wenn man mal wieder diesen Sound hört von kleinen Meisen im Nistkasten, dann gehen da vermutlich, wie du so schön sagst, ja, Proteinsäcke über die Theke. Und damit, Laura, nochmal an dich die Frage, welche Bedeutung haben Raupen für Natur und Vögel im Speziellen?
Ja, also für Vögel im Speziellen, wie gesagt, vor allem Nahrungsgrundlage, weil Schmetterlinge sind meistens eine von diesen, also Erststrategen, ne? Das heißt, die machen ganz, ganz viele Nachkommen und kümmern sich danach nicht mehr so drum. Und das bedeutet einfach, dass davon ganz viele zur Verfügung stehen und dass sie ja, die sind halt, wie gesagt, voller Protein, sind weich und sie verteidigen sich nicht viel, ja. Und das heißt, es ist einfache Beute für Vögel. Das ist das eine Wichtige. Das andere, Schmetterlinge, muss man natürlich auch dran denken, sind auch ganz wichtige Bestäuber. Das heißt, die Raupen werden ja später dann zu den Schmetterlingen, die Bestäuber dann sind. Und sind wichtig für die Pflanzen, die die Vögel essen, für die Kerne, für verschiedenste andere Nahrungsgrundlage, für die erwachsenen Vögel dann auch.
Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Vögel tatsächlich Raupen bevorzugt selektieren. Also wenn sie die Möglichkeit haben, andere Insektengruppen zu fressen oder zu fangen, entscheiden sie sich in der Regel immer für die Raupen, solange genügend Raupen da sind. Also da sieht man auch mal, wie wichtig es ist, dass es auch von der Masse her viele Raupen sind. Gar nicht so unbedingt spezielle Arten, sondern wirklich die reine Masse ist auch bedeutend.
Ja, und fast alle Vögel, mit Ausnahme jetzt vielleicht von einem Seeadler, der so einen kleinen Frischling oder so verfüttert, gerade alle, muss man sagen, Singvögel füttern Insekten. Es gibt nur wirklich ganz wenige Ausnahmen. Also auch so, weiß nicht, auch so ein Grünfink, der eigentlich schon, sag ich mal, ein guter Veggie ist, der wird bei der Jungenaufzucht auch
zum Insektenfresser.
Ja, genau. Ich glaube, der Stieglitz und Henschlinge, die machen auch teilweise so einen aufgeweichten Samenbrei, aber wirklich sonst durch die Bank weg die Singvögel. Raupen oder andere Insekten.
Ja, und es ist klar, Proteine sind wichtig. Es geht um Wachstum. Die Jungen müssen selber Muskelmasse, Gewebe und so weiter aufbauen. Und das geht am besten natürlich eben durch Proteinzufuhr. Und ja, da sind Vögel natürlich auch ganz wichtige Gegenspieler und Verbündete, wenn es eben zum Beispiel um die, sag ich mal, Inschachhaltung von bestimmten Insektengruppen oder Insekten im Allgemeinen geht.
Klar, da ist so das ökologische Gleichgewicht total wichtig dann auch, wie zum Beispiel der Kohlweißling, ja, der würde sonst, natürlich haben wir da immer sehr einen menschlichen irgendwie Blick drauf, ne, dass unsere ganze Kohlernte dann irgendwie verloren geht. Aber ja, also das ist auch wichtig, ne, dass nicht die gesamten Kohlpflanzen oder Brassikapflanzen weggefressen werden von dem Kohlweißling und dafür sind dann halt die Vögel sehr wichtig, um Populationen zu kontrollieren.
Jetzt hast du ja schon gesagt, die sind alle weich, kleine weiche Proteinsäcke und sie sind wehrlos. Aber ist das immer so? Also sind Schmetterlinge grundsätzlich wehrlos, Schmetterlingsraupen? Oder gibt es da auch bestimmte Mechanismen, die...
Wenn du so fragst, Martin.
Das ist eine Suggestivfrage natürlich.
Ja, ich glaube so auf den ersten Blick halt schon, aber dann eben überhaupt gar nicht. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Strategien, die die Schmetterlingsraupen da die verschiedenen Arten entwickelt haben, gerade weil sie halt so eine beliebte Nahrungsquelle sind. Das heißt, wenn sie da einfach nur rumlaufen würden und sofort erstens sofort erkennbar wären und auch vielleicht alle super lecker wären, ja, dann würde es sie halt nicht mehr weitergeben. Das heißt, da haben sie im Laufe der Evolution ganz viele verschiedene Methoden entwickelt, von Tarnung hin zu giftigen Haaren oder der Einlagerung von toxischen Pflanzenstoffen, damit sie halt selber nicht mehr schmackhaft sind oder sogar ein bisschen giftig auch sind für die Fressfeinde.
Und oftmals ist ja auch diese Toxizität von Raupen verbunden mit einer auffälligen Farbmusterung oder ähnlichem. Ne? Also sie wollen ja auch aufmerksam machen darauf, hallo, ich bin ungenießbar, iss mich nicht. Aber das setzt natürlich auch immer voraus, dass die Vögel das wissen. Wie funktioniert das? Weißt du das?
Ja, das ist ein langer Mechanismus, der in der Evolution entstanden ist über zum Beispiel, also das heißt Mimikrie, ne? Ich verwechsel die beiden immer. Entweder das Spätsche oder das,
das Müllersche. Ja,
okay. Ne, dass sie alle giftig sind und alle gefährlich sind und deswegen über die Jahrmillionen weg die Fressfeinde erkannt haben, wenn jetzt zum Beispiel so eine Schwalbenschwanzraupe richtig diese Punkte und gelb ist und so richtig auffällig ist, dann ist da wahrscheinlich was Giftiges dahinter. Also das ist einfach ja eine Strategie.
Ich habe gelernt, okay, das lieber nicht fressen. Und es gibt dann natürlich ganz viele Mimikries innerhalb der Raupen, wo sie halt versuchen, so auszusehen, wie das giftige Tier und dann damit eben auch nicht gefressen sind, obwohl sie vielleicht gar nicht giftig sind.
Ja.
Ist denn so, dass die meisten, die Haare haben, auch giftig sind?
Nicht generell, ne? Das ist auch wieder so. Also es gibt viele, die dann so Brennhaare haben, die vor allem im Magen der Vögel dann dafür sorgen, dass es halt irgendwie unangenehm ist oder so.
Stichwort Eichenprozessionsspinne.
Ja, also zum nicht Beispiel. Nur unangenehm für Vögel, sondern auch für Menschen zum Teil.
Ja.
Aber das heißt noch lange nicht, dass jede Raupe, die haarig ist, auch giftig ist oder Brennhaare hat. Es gibt ganz viele, die das irgendwie so nachahmen. Da gibt es eine ganz wunderbar tolle, wie heißt die nochmal? Die heißt Buchenstreckfuß.
Ja. Mhm. Oh, die Nachtfalter zum zwei.
Ja, genau. Das ist ein Nachtfalter und die Raupe sieht aus wie irgendwie aus einem Pokémon-Comic oder so. Also die ist so ganz, ganz hellgelb mit so Haarbüscheln und hat hinten dann so einen ganz langen roten Haarbüschel noch. Und die kann man theoretisch einfach auch anfassen. Also das sind keine Brennhaare, die sieht total krass aus, aber tut nichts.
Also ja. Brennhaare, muss man sagen, ist sowas wie ein Juckreiz, oder? Also die führen eine Irritation der Haut bei oder
Genau. Also für uns dann ja Irritation auf der Haut, dann im Vogelmagen wahrscheinlich.
Aber auch da muss man sagen, gibt es Vögel, die trotzdem auch fressen, die sich davon nicht lumpen lassen. Also ich denke da immer sofort an den Kuckuck, der auch gern die haarigen Raupen verspeist, auch die Eichenprozessionsspinner.
Und das ist tatsächlich eine der wenigen Vogelarten, bei uns zumindest, die auf solche haarigen Raupen spezialisiert ist. Ja. Ich habe da auch mal einen Artikel zu gefunden. Also es gibt auch noch andere Vogelarten, wie Buntspechte tun das auch, oder der Heerkuckuck aus dem Mittelmeerraum. Mhm. Aber
Wiederhopf
auch, aber der geht eher auf die Puppen, habe ich gelesen, die dann im Boden liegen. Und es gibt sogar auch Generalisten wie Meisen, die tatsächlich auch haarige Raupen nehmen, wenn zum Beispiel nichts anderes da ist.
Ich habe auch gehört, dass, also müsst ihr wahrscheinlich sagen, ihr kennt euch damit besser aus, aber dass der Kuckuck, dass der die auch so richtig abklopft, die Haare und so, das finde ich ja total abgefahren.
Genau,
also,
ähnlich wie auch, was ich bei großen Insekten,
Stacheln abgerieben oder
die starksigen, harten Beinchen von Insekten sind ja auch oftmals so ein bisschen ein Hindernis beim Schlucken. Genau, die wetzen das dann so auf Oberflächen ab. Ja.
Verrückt.
Oder quetschen teilweise auch die Raupen aus, damit dann also der toxische Inhalt.
Quetschen den Proteinsack aus.
Ja, genau.
Ich finde ganz cool, wo wir vorhin auch beim Buchsbaumzünsler waren. Der sieht ja als Imago, also als großer Nachtfalter, der ist so, weiß ich nicht, so 4 Zentimeter vielleicht groß, ist der so schwarz-weiß. Mhm. Und er sieht ein bisschen aus, als hätte ein Vogel irgendwo hingekackt. Ja. Und da gibt es zum Beispiel auch den Vogelschmeißspanner. Ich leuchte ab und zu mal nachts, was man halt so macht, nach Nachtfaltern. Und die sehen wirklich, also googelt gerne mal Vogelschmeißspanner, die tarnen sich, also Mimese. Mimikry macht verschiedene andere Arten nach. Mimese macht die Umgebung nach. Und die haben Mimese.
Ja.
Also die machen einen Vogelkackhaufen nach und tarnen sich dadurch und werden weniger gefressen.
Das gibt es auch bei den Raupen. Also das zum Beispiel vor allem die frühen Larvenstadien, die noch nicht so groß sind, wie beim Schwalbenschwanz, das sieht halt aus wie so ein kleiner Vogelkot oder Erlenrinden, Eulen oder so. Also es gibt wirklich ganz viele, die gerade im frühen Larvenstadien, wo sie vielleicht noch nicht so groß und kräftig sind, sich da als kleiner Vogelkackhaufen tarnen.
Und wir hatten das ja schon mal in der Folge. Vogelkot besteht ja aus zwei Teilen, also aus dem Kot, dem eigentlichen, der oftmals dunkel gefärbt ist, und aus dem Urinteil, der meistens weiß ist. Und das ist eine typische Farbkombi, die irgendwie für Kot, Vogelkot steht. Und genau die ahmen sie nach. Und nicht nur das. Sie
von wegen Yin und Yang, das steht eigentlich
Yin und Yang, aber wirklich
stimmt. Für Vogelscheiße.
Aber nicht nur das, sie sind auch oftmals gebeugt. Also die Körperhaltung imitiert auch so einen kleinen Vogelschiss. Also nicht nur das Optische, das Muster, sondern eben auch die Körperhaltung. Ganz faszinierend. Und selbst Schmetterlingspuppen können aussehen wie Vogelkot, nämlich zum Beispiel vom Pflaumenzipfelfalter.
Ich kenne das vom Schwalbenschwanz, von der Raupe. Die ist ja so grün-schwarz und dann die hat so ein orangenes Y. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Laura. Und dann da kommt so ein Geruchsstoff raus. Mhm. Weißt du, hat der Geruch auch irgendwas in der Vogelwelt zu tun? Eher nicht, oder?
Ich überlege gerade, ob ich glaube, das ist nicht der Schwalbenschwanz, sondern der Gabelschwanz.
Oder? Ja, der hat hinten so einen Gabel. Ich kenne Schwalbenschwanz, glaube ich, auch vorne.
Der kann das so rauspuppeln.
Ein Freund von mir hat behauptet, er kennt bei der Gartenarbeit, wenn er den Schwalbenschwanzraupe riecht.
Ja, es gibt ganz, ganz viele Schmetterlinge und Raupen, die so die Duftstoffe da benutzen. Das kann man total erkennen. Ja.
Aber das ist eher nicht zur Feindabwehr, oder? Sondern zur, ich weiß gar nicht.
Weiß ich
für Vögel bestimmt nicht. Kann ich mir schlecht vorstellen.
Also ich weiß, dass der Gabelschwanz, der ja auch diese großen Antennenarten da irgendwie am Hinterleib hat, der benutzt da Duftstoffe, um auch wirklich abzuschrecken. Also kann ich mir schon vorstellen, dass da, also es gibt ja irgendwie alles in der Insektenwelt.
Ja, komisch auch.
Und du hast es ja vorhin schon erwähnt, viele Raupen sind ja eigentlich so grün, also die tarnen sich eher oder tun so, als wären sie das Blattwerk der Pflanze, die sie da fressen. Und es gibt aber auch dieses Phänomen, dass wenn man zum Beispiel auf Raupensuche geht, nachts, dass man UV-Leuchten benutzt, um diese Raupen leichter zu finden. Denn es gibt so einige grüne Raupen, die tatsächlich hell aufleuchten, wenn man sie mit UV-Licht anregt. Hast du das schon mal oder habt ihr das schon mal selber ausprobiert?
Ich ja.
Ja?
Ich auch.
Funktioniert das wirklich so?
Letzte Woche noch.
Ja?
Das ist ziemlich cool. Das ist, also das, da sieht man wirklich Sachen, wäre man ohne das UV-Licht nicht drauf gekommen, dass da irgendwie eine Raupe sich versteckt. Das ist absolut faszinierend. Kann ich total empfehlen, nachts mal loszugehen.
No-Go ist es aber auf jeden Fall, sich selbst mit der UV-Lampe Da sieht man jeden Fussel. Oder ins Badezimmer. Das ist jeder Kalkfleck. Okay.
Nee, lieber bei den Raupen bleiben.
Ja, bei den Raupen bleiben. Und aber auch da haben sich Menschen mal gefragt, warum tun die das eigentlich? Vögel können ja UV sehen. Also ich weiß nicht, ob alle die Bank durchweg, aber es ist nachgewiesen, dass UV-Bereiche ein sichtbarer Bereich für Vögel sind, was ja bei uns nicht der Fall ist. Also wir können es nur sehen, wenn durch UV-Strahlung eine andere Farbe quasi imitiert, also abgegeben wird, wie eben bei den Raupen. Und da haben sich Forscher nochmal gefragt, ist das vielleicht eine Feindabwehr? Und tatsächlich scheint das so zu sein. Sie haben das mit Knetraupen nachgemacht. Also sie haben kleine Raupen geformt. Grün,
Laura, da sehe ich dich eigentlich mit.
Genau. Aus grüner Knet oder Fimo und haben sie dann mit UV-reflektierender Farbe angemalt. Und tatsächlich war es wohl so, dass die, die UV-Muster hatten, weniger oft Schnabelhiebe drin hatten. Also sie haben das indirekt sozusagen im Feld nachgewiesen. Aber auch sie haben gesagt, also es kann da ganz viele Mechanismen geben und das müsste eigentlich mal untersucht werden genauer. Also da stehen wir, glaube ich, noch ziemlich am Anfang. Mhm. Fand ich aber sehr spannend.
Absolut, absolut. Ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall meine Lieblingsnachtfalterart hier an dieser Stelle anzubringen. Und zwar kennt ihr den Mondvogel?
Ja.
Nee. Oder den Mondfleck. Der sieht aus, guckt gerne mal nach, wie der aussieht. Der sieht als Falter aus wie ein abgebrochener Birkenast, aber an zwei Stellen. Einmal schön, unten, ne? Und der hat wirklich nicht nur so eine holzfarbene Stelle, sondern auch so einen dunklen Rahmen noch für den, keine Ahnung, fürs Cambium oder. Also es sieht wirklich cool aus. Und ich habe da so ein bisschen gelesen, das wäre ja Mimese, mein liebstes Beispiel. Und bei Mimikry habe ich zwei Sachen, die richtig cool sind, noch nachgeguckt. Und zwar einmal gibt es eine Studie, tatsächlich auch von den Mitautoren von meinem Vogelbuch, von unserem Vogelbuch, dem herausgefunden, dass Schmetterlinge oft an den Rändern von ihren Flügeln, gerade in den Tropen, Raupen imitieren, damit die Vögel quasi nicht, wenn sie entdeckt werden, nicht auf den Körper gehen, sondern auf die Flügel und sie noch die Chance haben, abzuhauen.
Okay.
Also ein bisschen ähnlich wie auch mit falschen Hinterenden oder Vorderenden. Ja, es gibt auch die Zipfelfalter bei uns auch, die oftmals an den Hinterflügeln so wie Antennen haben und sogar so Augenpunkte.
Ja, das ist auch, also das gehört da glaube ich auch mit zu.
Ja.
Das war auch bei den Sachen. Und das Zweite, das hast du mir, muss ich sagen, das gebe ich an dich ab, weil du hast mir das erzählt, von den Vogelküken, die sich als Raupentarn, also in diese Richtung.
Also das fand ich auch so faszinierend, also dass es eben auch diese umgekehrte Richtung gibt, dass es Vögel gibt, die giftige Raupen imitieren. Und ich bin mir nicht sicher, inwieweit das schon nachgewiesen ist. Also es kann sein, dass vielleicht andere Mechanismen wie Krypsis, also das Verstecken oder das Tarnen im Nest zum Beispiel, dem vorangegangen sind. Aber es gibt drei Vogelarten, wo man das vermutet oder vielleicht schon nahezu nachgewiesen hat. Nämlich zum einen den Weißnacken-Kolibri. Das ist eine relativ kürzlich herausgekommene Studie oder ein Artikel. 2025 kam das raus. Da hat man das bei dem Weißnacken-Kolibri in Panama festgestellt. Dort liegen die Küken im Nest und haben so weiße Daunen. Also sie sind eigentlich nackt, aber sie haben auf dem Rücken so weiße, fusselige Daunen, die in erster Linie das Nestmaterial nachahmen. Aber das Spannende ist, wenn es eine Störung am Nest gibt, also wenn zum Beispiel ein Vogel kommt, dann machen sie nicht dieses typische Sperren, also dass sie nach Futter betteln, sondern sie machen so eine Schwenkbewegung mit dem Kopf. Und zwar ganz ruhig. Und das erinnert so ein bisschen an eine Raupenbewegung. Also ähnlich wie beim Wenderhals auch.
Ja, ja.
Der ja wohl angeblich Schlangen nachmacht. Ne? Aber da vermutet man, dass es eine Raupenbewegung sein soll. Und es gibt tatsächlich in diesem Habitat, wo dieser Kolibri vorkommt, auch Raupen, die so aussehen. Also liegt die Vermutung nahe, dass da vielleicht eine Assoziation ist. Und es gibt noch eine zweite Art.
Dieser orangene mit den dunklen Flecken, da habe ich mal nach.
Das und ist ich musste mal gucken, wie der überhaupt heißt. Der heißt nämlich im Deutschen Tropfenflügelbekade. Also sehr sperriges Wort. Aber das ist der erste Vogel, wo man diese Form der Bajan Mimikry, also das Nachahmens von giftigen Raupen, gezeigt hat oder zeigen konnte. Und die sehen wirklich verrückt aus, die Küken.
Wenn du sagst orange, das sind dann die machen diese Pus-Caterpillars nach oder also diese aussehen wie so ein orangenes Toupet? Oder?
Ja, genau, die sehen aus wie Toupets, wie kleine Perücken, ganz genau. Und die haben tatsächlich, also die sind orange und haben weiße Spitzen, diese Raupen. Und genau dieselbe Farbmuster haben wir auch bei den Vogelküken. Und die liegen oftmals dann auch wirklich ganz ruhig und machen genau dieselbe Bewegung mit dem Kopf links und rechts, wie auch der Kolibri. Also auch wieder unabhängig voneinander selbe Verhaltensweisen, obwohl sie nicht näher miteinander verwandt sind.
Das ist so cool.
Ja, das hilft bestimmt, weil das sind auch mit die schmerzhaftesten Insektenstiche, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist ja nicht, aber diese Brennhaare sind wohl extrem schmerzhaft, von daher, das ist bestimmt hilfreich.
Verlinken wir euch natürlich. Guck da auf jeden Fall mal rein. Das ist extrem cool.
Extrem cool und wahrscheinlich gibt es in den Tropen noch viel mehr Vogelarten, die sowas machen. Wir wissen nur einfach viel zu wenig von den ganzen tropischen Arten. Also sehr spannendes Thema.
Aber kommen wir mal zurück zum heimischen Garten. Da kann man ja auch eine ganze Menge tun. Von wilden Ecken über Pestizidverzicht, Sandbadestellen und so weiter. Was kann ich denn tun? Quasi direkt für die Raupen und damit indirekt für die Vögel.
Also für die Raupen natürlich ganz wichtig, die richtigen Fraßpflanzen anzupflanzen. Da ist das eine, wo wir natürlich öfter auch drüber reden, Brennnessel, eine ganz wichtige Pflanze.
Braucht man oft auch gar nicht anpflanzen, die
kommt ja, dann. Oder zumindest stehen lassen. Ja. Also muss man nicht anpflanzen, aber nicht sofort rausreißen. Ich habe bei mir auch so ein paar Brennnesseln im Garten und habe jetzt gestern schon beobachtet, dass sich da so ein paar Raupen irgendwie auch eingewickelt haben in die Blätter richtig gut. Wenn man nur Brennnesseln irgendwo hat, ist das ein Zeichen dafür, dass man zu viel Dünger oder sowas verwendet übrigens. Also das sollte jetzt nicht irgendwie ein ganzes Brennnessel-Monokulturfeld sein. Aber gerne die Brennnesseln irgendwie auch stehen lassen. Da sind, ich glaube, irgendwie fast 50 Raupenarten oder so, die davon essen. Und irgendwie so 10 Stück oder so, die wirklich auch nur auf die Brennnessel spezialisiert sind. Zum Beispiel das Tagfaunauge, das Landkärtchen oder der kleine Fuchs. Da kann man ganz, ganz toll auch die Raupen beobachten. Auch schon bei der Eiablage, vielleicht als kleines sozusagen extra Anekdote, die Eiablage vom Landkärtchen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Die ist so cool. Das ist wie so kleine Ei, wie so eine Kette, wie so eine Perlenkette. Und die sind halt nicht, da ist nicht jedes Ei an das Blatt angeklebt, sondern ein Ei ist an das Blatt angeklebt und der Rest ist da wie so eine Perlenkette drangehangen. Sieht total abgefahren aus.
Weiß man warum?
Stimmt, aber ich nicht. ja, und also das ist total wichtig. Also viele Pflanzen, die vielleicht jetzt erst für uns erstmal gar nicht so die wunderschönen, typischen Gartenpflanzen sind unglaublich wichtig für Raupen. Ich habe mal rausgesucht, welche die in Deutschland wichtigste Raupenpflanze ist. Wollt ihr einmal überlegen, welche das sein könnte?
Raupenpflanze?
Mhm. Also ist nicht die Brennnessel?
Nee.
Nicht die Brennnessel?
Also wichtig auf jeden Fall sowas wie Weide oder hier Eupatorium, also Wasserdost und solche Sachen.
Weide geht schon in die richtige Richtung. Die wichtigste ist wohl die Traubeneiche. Da sind 171 Schmetterlingsarten, auf dieser Traubeneiche vorkommen. Und da sind also vor allem verschiedenste Bäume, auch Silberweide und so. Und dann so bei Pflanzen im Garten, auch eine Pflanze, die man überhaupt gar nicht denkt. Das ist dann mit 99 verschiedenen Raupen oder Schmetterlingsarten ist der kleine Sauerampfer.
Wichtigste
Pflanze. Das ist jetzt, also ob die Zahlen jetzt wirklich ganz genauso stimmen, aber es ist so die von der Größenordnung. Ne? Ja. Das ist alles von Natura.db. Die haben da wunderbare Listen, kann ich total empfehlen.
Die Raupen gerne Saures.
Ja, genau. Und die Himbeere ist auch richtig wichtig. Also mit 83 Arten, die da drauf fressen. Genau, und dann Brennnessel hat 49. Also auf jeden Fall weiter unten, aber immer noch super wichtig.
Immer noch super wichtig. Und das ist natürlich auch ein Appell an euch da draußen, wenn ihr Grünflächen habt, Gärten habt oder Balkone, dann lasst auch ein bisschen Ruderalvegetation zu. Also das, was man ungemein immer so als Unkraut bezeichnet, aber das, was so von selbst kommt, was Wildkräuter sind, lasst das gerne wachsen, dann finden sich auch die Schmetterlinge ein.
Genau.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, kommen wir zum Nabu-Gezwitscher, was nicht ganz unpassend zu dem heutigen Thema ist. Und zwar gibt es eine Raupenmeldeaktion vom 8.6. bis zum 8.7.2026, also dieses Jahr, findet zusammen mit der Plattform Nabu Naturgucker eine Raupenmeldeaktion statt. Wir wollen nämlich wissen, welche Arten an Brennnesseln sind. Denn Brennnesseln kennt ja sprichwörtlich jedes Kind. Laura hat ja auch schon gesagt, sind auch Stickstoffanzeiger. Aber wie sieht es eigentlich aus mit den Schmetterlingsarten darauf?
Und du hast ja schon gesagt, Laura, dass bei dir auch schon Schmetterlingsraupen dran sind, die sich verpuppen. Und das ist spannend. Also das ist so eine 0815-Pflanze, aber sie ist super wichtig, sie wächst überall und man kann theoretisch überall irgendwelche Raupen entdecken. Und jeder Mensch kennt eigentlich Brennnesseln von früh an, aber kaum jemand kennt die Schmetterlingsarten, die daran leben. Und für viele ist das ein lästiges Unkraut, aber wie wir gelernt haben, eine sehr wichtige Raupenfutterpflanze. Und ich glaube, die Bedeutung der Brennnessel für die heimische Schmetterlingswelt, die sollte heute rübergekommen sein.
Und ihr müsst jetzt nicht mit eurer Hand durch das Brennnesselfeld euch kämpfen. Laura, wie kann man damit machen?
Ja, wir haben auf Nabu Naturgucker eine sozusagen kleine extra Plattform, wo man die Schmetterlinge melden kann, wo auch ganz viele Informationen noch zur Verfügung stehen, wenn man vielleicht noch nicht so genau weiß, wie man die verschiedenen Raupenarten auseinanderhalten kann. Das heißt, wir versuchen euch damit irgendwie an die Hand zu nehmen. Es gibt auch in der Nabu Naturgucker Akademie einen ganz wunderbaren Kurs zu Schmetterlingen. Da kann man sich auch noch ein paar Infos holen. Ansonsten ja, einfach rausgehen, sich Brennnesseln anschauen, gucken, wo ist ein Blatt angefressen oder wo ist vielleicht ein Blatt eingerollt und dann da mal ein bisschen genau hingucken, Deswegen vielleicht nicht unbedingt die Brennnesseln anfassen, wenn man nicht...
fördert die Durchblutung.
Ja, ist auch nicht schlecht. Aber ja, da, und dann einfach ein bisschen genauer hingucken, Foto machen und melden. Und da kann man, glaube ich, richtig viel lernen.
Genau, also ihr könnt selbst bestimmen oder dann das Foto natürlich auch hochladen. Dann können wir nachbestimmen. Und ja, wenn ihr Blut geleckt habt, weiterführende Infos findet ihr unter nabu.de/raupen-melden. Und vielleicht ist es auch ein neuer Anstoß für euch, euren Garten insekten- und vogelfreundlicher zu gestalten.
Wenn ihr eh schon gerade am Surfen seid und Lust auf ein kleines Gewinnspiel habt, dann macht doch mit. Bei uns könnt ihr nämlich ein Nabu-Vogelbuch gewinnen. Und zwar das neue Design. I proudly present, haben wir ja schon mal auch erzählt, dass das Nabu-Vogelbuch einen kleinen, ja, Facelift, so heißt es, glaube ich, bekommen hat. Also es sieht jetzt ein bisschen anders aus. Hier sind Storch drauf, es ist grau. Die Zahlen sind aktualisiert, also es gibt einen neuen Vogelschutzbericht. Und Martin, wie kann man da mitmachen?
Ja, ihr könnt ganz einfach mitmachen bei der Verlosung. Und zwar läuft das Gewinnspiel bis zum 21. Juni 2026. Ihr müsst nur eine Frage beantworten, eine Gewinnfrage. Welcher Vogel ist auf dem Cover des neuen Nabu-Vogelbuchs am größten zu sehen? Ich gebe euch jetzt nicht die Antwortmöglichkeiten vor, die findet ihr nämlich auf nabu.de/vogelbuch-gewinnen. Dort findet ihr die Frage, dort könnt ihr eure Antwort abgeben und nehmt dann automatisch an der Verlosung teil.
Und auch eine kleine Erinnerung an unsere reingezitschert Exkursion im Juni. Da könnt ihr Martinik und mich dann live und in Farbe sehen am 24. Juni 2026 um 18 Uhr im Großen Tiergarten in Berlin. Wir treffen uns da an der Bushaltestelle Haus der Kulturen der Welt, von dem, habe ich mir sagen lassen, legendären Bus 100, warum auch immer. Wenn es nicht extrem schneit, stürmt oder Dauerregen ist, treffen wir uns, ein bisschen Regen hält uns nicht ab. Meldet euch gern an, wenn ihr mögt, müsst ihr aber nicht, unter vogelpodcast@nabu.de, dann können wir so ein bisschen einschätzen, wie viele kommen. Und wir freuen uns auf euch.
Wir freuen uns auf euch und sehen uns dann. Und abschließend wollen wir die heutige Episode mit einem Vogel des Tages, mit dem Vogel des Tages, den wir in alter Manier und Tradition erst einmal hören.
Da hört ihr jetzt in erster Manier mich kurz noch, weil so. Ich sage das, bevor ich den Song abspiele. Es gibt den Merkspruch, der so mehr oder weniger passt, eher ein bisschen weniger, aber der heißt: Trüb, trüb ist die Lieb, trüb, trüb.
Also ihr merkt schon, das sind so alternative Tonhöhen, so ein bisschen Wuti-Wuti-Wu. Falls das besser in eurem Gehirn bleibt, als das Trüb-Trüb ist die Lieb. Ist ja doch ein bisschen melancholisch. Ja, ist ein recht hübscher, ansehnlicher Vogel.
Er hat die typischen, das Männchen zumindest, die typischen Vogelkackefarben in Schwarz und Weiß. Sieht sehr schön aus. Ist aber keine Kotmimese an der Stelle. Und die Weibchen sind so ein bisschen bräunlicher, haben aber auch weiß, weißbraun. Die jungen Männchen sind auch noch weißbraun.
Es gibt auch, glaube ich, adulte Männchen, die nicht dieses schwarz-weiße, kontrastreiche Gefieder kriegen, sondern immer so ein bisschen matter bleiben, ne?
Ja, gibt's auch. Und im ersten Jahr sind die auch so noch so matter.
Ja, und die Vogelart gehört zu einer Vogelgruppe, die spezialisiert ist auf den Insektenfang. Da leitet sich auch der Name ein bisschen ab. Sie sitzen meist auf an einer Sitzwarte und von dort aus beobachten sie dann den Flugraum und schnappen sich hier mal eine Mücke oder da eine Fliege. Also das zählt zu ihrem typischen Verhalten und dann erkennt man sie auch relativ einfach.
Sie sind Langstreckenzieher. Also sie fliegen bis Afrika, überqueren die Sahara und wenn sie wiederkommen, dann hoffen sie auf Nistplätze und Raupen zum Fressen. So, hier gibt es zwei Probleme. A, das ist so auch die typische Beispielart, die immer erzählt wird, wenn es darum geht, ja, und aber die Standvögel besetzen ja die ganzen Brutplätze und diese Art geht dann leer aus. Da finde ich es ganz interessant, in Münster beispielsweise hängen die bei den Brutkästen in den geeigneten Habitaten die Frontwände von diesen Kästen einfach nicht rein und dann erst, wenn die meisten Meisen schon angefangen haben zu brüten, hängen sie die rein, bevor unser Vogel aus Afrika wiederkommt. Und dann hat der eine Höhle frei. Fand ich auch ganz interessant, den Ansatz. So, und jetzt aber Raupen. Das ist nämlich auch noch ein Thema bei ihm. Stichwort Klimawandel.
Ach so. Ja, also auch wenn ich noch nicht weiß, um welchen Vogel es geht, aber generell ist es ja schon ab und zu mal ein Problem, dass die Raupen sich vielleicht dann früher entwickeln, als die Vögel wiederkommen durch den Klimawandel. Und das heißt, die Zeiten verschieben sich einfach. Das ist auch bei Pflanzen und Insekten teilweise ein Problem, aber auch bei Vögeln und der Nahrung dann.
Mhm. Absolut. Du hast auch vorhin das Wort Gleichgewicht mal erwähnt. Und der Vogel, oh Gott, ich muss echt aufpassen. Ich hätte schon dreimal fast gesagt.
Ich glaube, wir sind ja auch schon ziemlich am Ende der Kategorie. Mhm. Löst doch auf.
Es ist der Trauerschnipper. So, sehr, sehr schöner Vogel. Und der hat sich eigentlich so evolutionsmäßig entwickelt, dass er genau ankommt und brütet, wenn dann eben der Raupenpeak noch kommt. Und jetzt entwickeln sich die Raupen aber teilweise immer früher und er kommt auch schon eher wieder, aber teilweise ist es dann doch zu spät. Also der ist da am Kämpfen und das nennt sich dann, ja, ich glaube Mismatch heißt es offiziell. Also ist auf jeden Fall, passiert da viel und wir hoffen aber, dass der kleine Trauerschnäpper sich gut entwickelt.
Aber noch kann man ihn in schönen großen Parks mit alten Bäumen hören oder auch in größeren Gärten oder natürlich im Wald. Und wir hören uns den Gesang nochmal zum Abschluss an. Und ihr könnt natürlich wie immer mehr Infos zur heutigen Folge, zum Vogel, zu Vögeln allgemein bei unserem NABU-Instagram-Account finden. Und wir hoffen an der Stelle, dass es euch Spaß gemacht hat, heute mal ein bisschen in die Insektenwelt einzutauchen und den interessanten Infos von Laura zu lauschen.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Schön, dass du da warst. Danke, dass du dich unseren Fragen gestellt hast.
Und das schon das zweite Mal. Und ihr da draußen, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne mal eine Bewertung oder auch sonst natürlich. Aktiviert das Glöckchen, damit ihr keine Folge reingezwitschert mehr verpasst. Schreibt uns bei vogelpodcast@nabu.de.
Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr einschaltet und wenn es heißt reingezwitschert, der Nabu-Vogel-Podcast vom Nabu. Doppelt gemoppelt, hält besser.
So. Und damit habt einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank, Laura, nochmal an der Stelle von uns, dass du hier warst und auch wahrscheinlich von allen da draußen. Habt euch wohl und damit sagen wir drei Tschüssi.
Tschüssi und meldet tschüss. Gern Raupen und Brennnessel. Bis Ciao. Dahin. Tschüss.
Das war reingezwitschert, der Vogelpodcast vom Nabu. Eine Produktion des Nabu. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.